Diese knappe Stunde ist erstaunlich wirkungsvoll. Und zwar verändert sie bei den Menschen, denke ich, ihre innere Haltung. So könnte man das auch sagen. Es macht ihre Haltung demokratischer. So erlebe ich das. Danach, wenn wir hören, was haben sie erlebt, worüber haben sie gesprochen, oder häufig duzen wir auch, wie ging es euch im Dialog und was ist jetzt präsent, was wollt ihr jetzt teilen, ist es eine ganz andere Atmosphäre als vorher. Und zwar eine, und die Menschen sagen das auch oft, sie fühlen sich verbunden, sie fühlen sich entspannter, gelassener, sie fühlen sich bereichert, sie haben viel mehr gehört, viel mehr auch Informationen gewonnen, wenn es jetzt um ein lokales Projekt geht. Und noch ganz viele andere positive Effekte.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbitz und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Dr. Josef Merk. Josef ist unter anderem als freiberuflicher Coach und im Bundesvorstand des Vereins Mehr Demokratie e.V. tätig. Als Coach kombiniert er verschiedene Ansätze und verfügt über umfangreiches Fachwissen aus der motivationspsychologischen Forschung sowie prozessorientierten Psychologie. Außerdem ist er in Transaktionsanalyse und als Leiter von Systemaufstellungen ausgebildet. Ich tausche mich in dieser Folge mit ihm über ein Dialogformat aus, das von Mehr Demokratie e.V. organisiert wird, das Sprechen und Zuhören. Es geht in diesem Format darum, die Basis einer funktionierenden Demokratie zu erleben, von sich zu sprechen, in Kontakt bleiben, einander zuzuhören, auch wenn andere Positionen manchmal schwer auszuhalten sind, und darüber Vertrauen, Verbindung und Verständnis zu stärken. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab! Hallo und herzlich willkommen hier bei Ich, wir alle. Unser heutiger Gast ist Dr. Josef Merk. Hallo Josef.
Hallo Maike.
Josef, du bist Mitglied im Bundesvorstand von Mehr Demokratie e.V. und du arbeitest freiberuflich als Coach mit Menschen aus Wirtschaft und Politik sowie als Moderator von Dialogen und Workshops. Ja, und ich möchte mich heute mit dir zu einem Format austauschen, das ihr von Mehr Demokratie e.V. gemeinsam entwickelt habt und jetzt regelmäßig organisiert, bei dem es genau um diese zwischenmenschliche Ebene geht, das Sprechen und Zuhören. Und ich würde gerne zum Einstieg in unser Gespräch nochmal so ein bisschen rauszoomen und das Format in einen größeren Kontext setzen. Was bedeutet Demokratie für dich? Und wie würdest du aktuell den Zustand der Demokratie beschreiben?
Keine leichte Frage. Zum Glück habe ich mich intensiv damit beschäftigt und hole deswegen ein kleines bisschen aus.
Bitte.
Was ist Demokratie? Es gibt einen großartigen Artikel über die ursprüngliche Bedeutung aus dem Altgriechischen von Demokratie, von dem Wort Demokratie. Und Demos, das ist das Volk, es kann auch übersetzt werden als die vielen. Und Kratos, der Wortursprung, heißt Macht und es heißt auch die Fähigkeit zu handeln. Es heißt nicht Herrschaft. Meistens wird Demokratie übersetzt ganz einfach als Volksherrschaft. Na, ich lasse es mal so stehen, dass es vielleicht gar nicht so ein passendes Bild ist. Also Demokratie übersetzt heißt dann, die vielen haben die Fähigkeit, gemeinsam zu gestalten. Oder kürzer, viele oder das Volk oder die Gruppe, je nachdem, auf wen man das bezieht, gestalten gemeinsam und sie gestalten das, was sie angeht. Und dieses Prinzip oder diese Idee ist für mich der Kern von Demokratie. Wir wirken alle mit in dem, was uns betrifft. Und dann kann man schauen, wie ist der Staat organisiert? Mit Wahlen, mit Parlament, mit Abgeordneten, mit den Grundrechten und den Gesetzen und so weiter. Und die Idee dieser ganzen Regelungen ist natürlich und Institutionen ist natürlich, dass das umgesetzt wird, dass alle mitgestalten können. Und man kann es aber auch auf kleinere Gruppen anwenden. Also wenn man zu zweit was macht oder wenn man mit einer Arbeitsgruppe, mit einem Team was macht, kann man das auch immer daran messen. Gestalten alle mit? Werden alle gehört? Können alle mitgehen mit den Entscheidungen, die getroffen werden? Und wenn das erfüllt ist, dann ist es demokratischer.
Und dieser zweite Teil der Frage, wie du den Zustand der Demokratie in Deutschland gerade wahrnimmst, was kommen dir da für Bilder oder Perspektiven?
Das Erste, an was ich denke, ist die Medienlandschaft, wie ich das wahrnehme. Und dort erlebe ich den Umgang miteinander als eher weniger demokratisch, also sehr viel gegeneinander, sehr viel Fingerzeigen auf andere. So diese Empörungsspiralen und die anderen sind immer falsch, so ungefähr. Was, wenn man die Bedeutung von Demokratie, so wie ich es gerade vorher gesagt habe, heranzieht, eben, ja, passt nicht so gut dazu. Und das Zweite, an was ich denke, ist das Parteiensystem oder die Politik, wie ich sie wahrnehme, wo auch die Konkurrenzkultur stärker ist als die Kooperationskultur. Und dann gibt es natürlich Umfragen, so das Vertrauen in die Demokratie sinkt und die Menschen sind unzufriedener mit dem Funktionieren der Demokratie. Die Umfragen, denen glaube ich schon und gleichzeitig traue ich mir gar nicht zu sagen, wie es wirklich ist, weil ich es nicht weiß. Ich in meinem Umfeld erlebe das so, dass mein Leben viel demokratischer ist, als es vor 10 oder 15 Jahren war. So, und das ist aber natürlich auch nicht repräsentativ. Oder was heißt auch nicht, das ist nicht repräsentativ.
Ja, ich glaube, also diesem Punkt kann ich gut folgen, dass ich einerseits mediale Berichterstattung wahrnehme und sie mir manchmal vorkommt, also es gibt wie meine Welt und ich habe oft den Eindruck, dass das, was medial dargestellt wird, überhaupt gar nichts mit meiner Lebensrealität zu tun hat. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass ich mich jetzt noch nicht als den so politisch aktiven Menschen wahrnehme, wie ich jetzt dich zum Beispiel viel eher wahrnehmen würde. Ich habe ja vor, wann war das Event in Magdeburg? Ich glaube vor vielleicht 3 Wochen oder so. Und würde für mich fast sagen, dass das auf irgendeine Art fühlte sich so ein bisschen an jetzt für mich mit 41, wie so ein der Beginn von politischem Handeln auf eine bewusste Art, mich an einer bestimmten Stelle zu organisieren, abgesehen von wählen gehen oder mal auf einer Demo stehen. Also ansonsten habe ich mich da nicht besonders viel eingebracht, also auch zu deiner Definition, von dem viele gestalten mit und gleichzeitig natürlich für mich auch immer die Frage, welches Handeln ist denn nicht politisch? Auf irgendeine Art, wenn es im öffentlich sichtbaren Raum stattfindet. Ja. Ich würde die Definition gerne noch um einen Punkt vertiefen. Welche innere Haltung braucht es denn aus deiner Sicht, um der Demokratie dienlich zu sein?
Also was es braucht, ist eine demokratische Haltung, auch nach innen. Und das heißt, dass ich mit meiner ganzen Persönlichkeit, mit meinen ganzen verschiedenen Anteilen, mit meinen verschiedenen Gefühlen und Gedanken und Empfindungen, dass ich die alle akzeptiere als Teil von mir, auch wenn sie unliebsam sind. Zum Beispiel habe ich manchmal so eine Stimme im Kopf, die sagt mir, du musst aber jetzt was richtig Schlaues sagen. Du musst es jetzt richtig gut erklären. Und dieser Anteil oder diese Stimme, die stresst mich, weil sie macht mir Druck, aber sie gehört auch zu mir. Zumindest jetzt in diesem Moment. Und wenn ich mich nicht dagegen wehre, sondern sie wahrnehme und anerkenne, dass sie da ist, dann kann ich dann viel einfacher ich reden. Ja? Diese Stimme spricht ja im Du zu mir. Und meiner Erfahrung nach ist es so, dass die demokratische Haltung nicht da ist oder nicht da ist, sondern sie entsteht im Gespräch mit anderen zum Beispiel. Also es hängt ganz stark auch davon ab, wie mein Gegenüber, wie ich das empfinde, ob ich da Zutrauen habe, Vertrauen habe oder Vertrauen gewinne. Das macht es dann oft viel leichter, auch ganz da zu sein mit meinen verschiedenen Anteilen. Oder wenn ich nochmal das Wort von vorher verwende, mit meinen vielen Anteilen. Und dann wäre Demokratie nach innen die vielen inneren Anteile gestalten gemeinsam. Und das Erste ist, sie anzuerkennen, sie zu sehen. Genauso dann auch im Außen, ja. Viele werden ja nicht gesehen. Marginalisierte Gruppen werden oft nicht gesehen oder nicht gehört. Zum Beispiel die Arbeiterklasse als ein Beispiel. Aber auch ganz viele andere Minderheiten. Oder Arbeiterklasse ist nicht eine Minderheit, sondern viele Minderheiten werden nicht gesehen.
Ich habe das Gefühl, das, was du gesagt hast, das habe ich in den letzten Jahren jetzt schon so oft gelesen und so oft gehört. Und jetzt ist es gerade wieder nochmal so eine Stufe tiefer gesagt. Ich kann immer wieder in mir diesen Anteil erkennen, der immer noch davon überzeugt ist, Dinge, die man in sich nicht haben will und vielleicht auch im Außen, die muss man wegmachen. Oder das Ziel von Coaching oder Therapie wäre, dass bestimmte Dinge einfach nicht mehr auftauchen, dass sie weg sind. Dass ich damit dann endlich nichts mehr zu tun habe. Und es gibt den anderen Anteil, der weiß, dass, so wie du sagst, es sind alles Anteile von uns. Und es könnte darum gehen, wie ich zu ihnen in Beziehung gehe und sie ja annehme und da sein lasse. Und aber zumindest auch einfach nur im dir zuhören, wahrzunehmen, wie schwierig das oft ist. Wie sehr ich immer noch manches klammheimlich gerne weg hätte. Ja, da spüre ich gerade, das ist immer wieder schwer anzunehmen.
Ja, zum Beispiel jetzt gerade, ich merke jetzt noch, ich habe gerade die Arbeiterklasse als erste marginalisierte Gruppe erwähnt und fühle mich gerade schlecht, dass ich nicht zuerst Minderheitsgruppen genannt habe, wie Migranten, Migrantinnen, wie LGBTQI, Menschen mit Behinderungen, die noch viel weniger sichtbar sind. Gedacht habe ich dann an die These, die ich habe, dass die Arbeiterklasse nicht wirklich gesehen wird, nicht wahrgenommen wird mit ihren Bedürfnissen auf der großen politischen Bühne.
Ja. Dann lass uns doch einmal in das Format Sprechen und Zuhören einsteigen. Und vielleicht für all diejenigen, wo ich jetzt gerade davon ausgehe, dass es die allermeisten sein werden, die das Format noch nicht kennen, würdest du uns noch einmal konkret kurz den Ablauf einer solchen Veranstaltung schildern? Oder vielleicht auch einmal kurz vorweg schicken, wie oft hat das Ganze schon stattgefunden? Wie viele Menschen nehmen daran durchschnittlich teil? Und genau, wie läuft so ein Abend? Ist es ja meistens ab.
Ja, gerne. Wir haben Ende 2023 begonnen, in Gemeinden in Brandenburg Dialogveranstaltungen durchzuführen. Mit dem Format Sprechen und Zuhören. Seitdem, also jetzt nicht ganz 2 Jahre, haben wir 120 Veranstaltungen gehabt. Davon waren ungefähr 20 online und 100 waren vor Ort. Die meisten in Brandenburg und in Sachsen-Anhalt, aber auch in Süddeutschland gab es jetzt mittlerweile einige und in Nordrhein-Westfalen und fast in allen Bundesländern haben wir jetzt schon Veranstaltungen gehabt. Das Kernstück ist immer Sprechen und Zuhören. Das ist ein Dialogformat. Erkläre ich gleich, wie es funktioniert. So eine Veranstaltung ist immer mit irgendeinem Partner, Partnerin von vor Ort, also zum Beispiel Bürgermeister, Bürgermeisterin, ein lokaler Verein, der sich für irgendwas einsetzt. Einfach nur engagierte Menschen vor Ort, die vielleicht ein bisschen bekannt sind oder auch sowas wie Partnerschaften für Demokratie. Das ist eine, gibt es ganz viele in Deutschland, ich glaube 350, die vor Ort sich für die Demokratie einsetzen, für die Stärkung, die sind staatlich gefördert. Mit denen haben wir auch schon einige Male kooperiert. Also immer mit jemandem von vor Ort laden wir ein zu einem Thema. Und dann gibt es am Anfang Begrüßungen. Warum sind wir überhaupt hier? Warum ist es wichtig? Dann machen wir Sprechen und Zuhören. Und dann haben wir noch Zeit für, je nachdem, wie lange die Veranstaltung geht, zwischen 2 und 3 Stunden, haben wir noch Zeit, um davon zu hören, was haben die Menschen da gesprochen und auf was sind sie gekommen, was sind vielleicht Erkenntnisse oder was wollen sie auch, dass alle hören. Themen können sein, so ganz konkrete lokale Themen wie Windkraft soll gebaut werden oder es gibt irgendein Gebäude im Stadtbild, wo nicht klar ist, oder ein Grundstück, was soll da passieren. Es können aber auch größere Themen sein, wie zum Beispiel Ost- und Westdeutsche Identität hatten wir häufiger als Thema, die Ost- und Westdeutsche Geschichte. Ist ja gerade auch aktuell wieder 35 Jahre nach der Wiedervereinigung. Und auch, weil wir häufig in Ostdeutschland diese Veranstaltung gemacht haben. Aber es können auch Themen besprochen werden wie Krieg in der Ukraine, im Nahen Osten. Am Anfang hatten wir häufiger das Thema Corona, Corona-Maßnahmen. Wahlen sind auch ein Klassiker, was wir häufiger haben. Also es gibt im Grunde keine Grenzen, was das Thema betrifft. Und jetzt zum Sprechen und Zuhören. Das funktioniert so, dass die Menschen, die dann da sind, im Schnitt so 20, 25 Leute, aber es kann auch mal eine kleinere Veranstaltung geben mit 15 Leuten und auch ganz große mit bis zu 80 Leuten, die werden dann in dem Sprechen und Zuhören Dialogformat in Kleingruppen eingeteilt. Vierergruppen, das heißt, sie sprechen zu viert und sie sprechen alle nacheinander für 4 Minuten und das 3-mal. Heißt, jede Person hat die gleiche Redezeit, nämlich 3 mal 4 Minuten, also 12 Minuten, und jede Person hat die gleiche Zuhörzeit, nämlich 36 Minuten. Macht dann insgesamt 48 Minuten. Und diese knappe Stunde, du hast es ja selbst erlebt, ist erstaunlich wirkungsvoll. Und zwar verändert sie bei den Menschen, denke ich, ihre innere Haltung. So könnte man das auch sagen. Es macht ihre Haltung demokratischer. So erlebe ich das. Danach, wenn wir hören, was haben sie erlebt, worüber haben sie gesprochen, oder häufig duzen wir auch, wie ging es euch im Dialog und was ist jetzt präsent, was wollt ihr jetzt teilen, ist es eine ganz andere Atmosphäre als vorher. Und zwar eine, und die Menschen sagen das auch oft, sie fühlen sich verbunden, sie fühlen sich entspannter, gelassener, sie fühlen sich bereichert, sie haben viel mehr gehört, viel mehr auch Informationen gewonnen, wenn es jetzt um ein lokales Projekt geht und noch ganz viele andere positive Effekte.
Ich habe das Format ja, wie du gerade gesagt hast, vor knapp 3 Wochen in Magdeburg erleben dürfen im Rahmen des Moderationstrainings, was ihr auch anbietet. Da kommen wir wahrscheinlich später nochmal auch dazu. Und du hast es, glaube ich, bevor Sprechen und Zuhören stattgefunden hat, hast du auch über diese Veränderung im Raum gesprochen. Und ich weiß, dass ich damals auch schon gedacht habe, für mich erstaunlich auf irgendeine Art. Es wird zum Teil über so auch sehr emotionale, polarisierende Themen gesprochen, dass trotzdem sich Menschen nach dem Format entspannter, ruhiger, verbundener fühlen, obwohl es vielleicht um Themen ging, die an sich erstmal vielleicht auch aufregen können. Das war für mich so eine ganz spannende Erkenntnis. Und wie du eben schon gesagt hast, haben wir 3-mal so viel Zuhörzeit bei diesem Format wie eigene Sprechzeit. Und ich würde gerne versuchen, so ein bisschen an diesen, nee, ich möchte es nicht zu groß machen, ich wollte gerade sagen, so ein bisschen an die Magie. das ist vielleicht ein bisschen zu groß, das Wort.
Ich will noch eins ergänzen.
Ja, mach mal.
Und zwar gibt es eine super wichtige Sache, nämlich, dass die Fragen immer auf einen persönlich bezogen sind. Also die Frage, die wir stellen, ist immer, wie geht es Ihnen mit? Das heißt, die Person, die dann spricht, spricht davon, wie geht es mir mit? Wie geht es mir mit dem Krieg in der Ukraine? Wie geht es mir mit dem Windkraftwerk, das hier gebaut werden soll, vor meiner Haustür. Und das ist extrem wichtig, dass die Menschen persönlich sprechen. Wenn die Frage wäre, was ist richtig und was ist falsch, soll es dort gebaut werden oder nicht, dann funktioniert auch der Dialog nicht. Dann ist es kein Dialog, sondern dann ist es eine Debatte. Und eine Debatte ist ein Gegeneinander und da passiert auch in meiner Erfahrung seltenst etwas, was verbindet, sondern eher was trennt. Was auch seine Berechtigung hat, nur aktuell scheint es mir so, dass wir viel mehr Verbindung brauchen, viel mehr Vertrauen brauchen und dafür ist Dialog eine gute Methode. Ich glaube auch, die Zuhörzeit ist elementar in der Wirkung von Sprechen und Zuhören. Und zwar glaube ich, dass Folgendes passiert, wenn ich dir zuhöre und du sprichst persönlich von dir, wie das deine Gedanken sind, was deine Emotionen vielleicht sind, bezogen auf ein Thema, dann kann ich beim Zuhören merken, wo ich was vielleicht ähnlich empfinde oder schon ähnliche Gedanken hatte oder auch wo es unterschiedlich ist. Und ich glaube, gerade die Ähnlichkeit, das habe ich auch schon mal so gedacht oder das kann ich irgendwie nachvollziehen, ist etwas, was dann eine Gemeinsamkeit, ein Bewusstsein für eine Gemeinsamkeit erzeugt. Und wenn ich erkenne, wir haben was gemeinsam, dann sehe ich dich auf einer tieferen, menschlicheren Ebene. Und wenn es dann mehrfach passiert, dann kann man auch sagen, wirst du mir vertrauter? Und dann sind wir eigentlich schon beim Vertrauen. Also ich glaube, es entsteht Vertrauen durch das Zuhören. Und auch durch das, dass einem zugehört wird. Ich glaube, es entsteht durch die Tatsache, dass einem zugehört wird, Vertrauen in sich selbst. Also wenn ich dir sage, mir geht es mit dieser Idee des Windkraftwerks so und so und so und dabei ist was passiert, was mich total gestört hat, hat mich richtig geärgert. Und du widersprichst mir nicht und sagst, ja, aber das stimmt doch gar nicht, es war doch ganz anders, sondern du hörst mir zu oder sogar drei andere hören mir zu und ich glaube, alleine schon das Zuhören, manchmal gibt es auch ein Nicken oder ein Zustimmen, zustimmende Gesten, aber alleine das Zuhören schon, das sehe ich ja, das kriege ich ja mit, hat eine bestätigende Wirkung, eine validierende Wirkung für mich. Das heißt, das, was ich sage, hat eine Gültigkeit. Es wird gehört. Es wird nicht weggewischt, sondern es darf sein. Es macht das irgendwie wertvoller, was ich denke. Was wiederum die Basis dafür ist, dass wir überhaupt demokratisch miteinander ein Thema bewegen, dass alle gehört werden wirklich. Und eben, dass ich auch meine Meinung ganz einbringen kann.
Ja, ich glaube, da hast du genau den Punkt getroffen, den ich so wertvoll und gar nicht so einfach zu beschreiben finde. Das ist so ein Erleben und dann erstmal auch bei so einer Veranstaltung ja Worte dafür finden. Ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch noch ein Buch einmal aus dem Regal gezogen von dem, ich glaube, er war Physiker, David Bohm, das Buch Der Dialog. Und er beschreibt an einer Stelle, dass wenn wir etwas ausleben, ich hoffe, ich kriege das jetzt gut umrissen, sodass es verständlich ist, dass zum Beispiel ausgelebte oder vollzogene Wut oder Aggression oftmals infolge von unbewussten Gedanken entsteht. Er hat es so formuliert, dass Chaos entstünde, wenn das Denken nicht weiß, was es tut. Und im Gegensatz dazu formuliert er das Potenzial des Menschen, was er dem Menschen zugrunde legt und in jedem Menschen sieht, nämlich eine Reaktion wie Wut in sich schweben zu lassen, so wie auf Messers Schneide. Also sowohl, wie du vorhin gesagt hast, diesen inneren Anteil nicht wegzumachen, also nicht zu sagen, ich darf nicht wütend sein, aber gleichzeitig die Wut auch nicht auszuagieren, sondern sie in sich zu beobachten. Und dass es möglich ist, Gefühle wie Wut oder Angst eben in sich, in dieser Schwebe zu halten. Und da war dann eben auch nochmal so mein Gedanke, dass genau dies ein Ort ist, das einzuüben, zu erfahren. Weil mein erster Gedanke ging auch so in Richtung von Achtsamkeitsbewegungen oder Meditationen, was ja seit vielen, vielen Jahren, ich würde sagen, ganz, ganz beliebte Themen sind, aber wo ich oft mit mir alleine bin. Und da werde ich dann wirklich im zwischenmenschlichen Kontakt auch herausgefordert, mir Dinge auch anzuhören, zuzuhören, in mir wirken zu lassen, die mir vielleicht auch sehr unangenehm sein können. Und diese Übungsmatte zu betreten. Ich meine, das hätte ich auch bei euch irgendwo gelesen, dass es vom Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt diese Tendenz gibt, unter sich zu bleiben. Also die Tendenz, dass wir in unseren Grüppchen bleiben, wo wir uns tendenziell die gleichen Dinge erzählen, gleiche Werte teilen und dass auch gerade dieses Format dazu beitragen kann, eben genau da rauszukommen. Magst du vielleicht noch weitere Beobachtungen aus all diesen Veranstaltungen teilen? Was passiert dort vielleicht noch für viele der Teilnehmenden?
Also für viele ist das Zuhören ungewohnt. Es ist ja so, dass es relativ streng ist. Man darf nicht unterbrechen. Man darf keine Zwischenfragen stellen als Zuhörender in den Kleingruppen. Und das ist für viele erstmal ungewohnt. Und wir haben ganz oft schon gehört, oder ich habe ganz oft schon gehört, ja, das Zuhören ist echt schwierig. Ich muss besser lernen zuzuhören. Ich erlebe die Gesellschaft so, dass wir zuhören, um was zu sagen, zuhören, um reagieren zu können. Und das wird in dem Format unterbunden. Dort geht es darum, zuzuhören und zu verstehen. Und auch das Sprechen kann erstmal unangenehm sein, dass man so, also ganz oft am Anfang, was, 4 Minuten, was soll ich denn so lange sagen? Und dann nochmal in der zweiten Runde dieselbe Frage, nochmal 4 Minuten. Die Leute, die das zum ersten Mal erleben, sind da ganz oft skeptisch. Und wir sagen dann oft am Anfang so, die ersten 4 Minuten sind am längsten und die zweiten 4 Minuten sind dann schon kürzer und die dritten 4 Minuten vergehen wie im Nix. Was so das Zeitgefühl beschreibt, was man oft hat, ja, es ist nicht immer und jedes einzelne Mal so, aber schon oft so, dass es dann, das ist auch dann oft die Rückmeldung so, oh, ich hätte noch eine Runde machen können. Lustigerweise habe ich das häufiger auch von Leuten gehört, die da halt am Anfang gesagt haben, oh mein Gott, 3 Runden und dann sagen, ja, ich hätte echt jetzt noch weitermachen können.
Das, was du gerade gesagt hast mit den 4 Minuten Redezeit, die in jeder Runde gefühlt kürzer werden, das fand ich auch ganz, ganz spannend zu beobachten. Und auch so wieder diese Erfahrung, mich dort Dinge sagen zu hören, von denen ich Minuten vorher nicht wusste, dass ich sie sagen werde oder mich frage, woher kommen gerade diese Gedanken. Vieles wurde natürlich auch angestoßen durch das, was Menschen vorher gesagt haben. Wobei ja auch da eine, ja, wie Regel ist, also nicht zu erwidern. Ich kann mich durchaus darauf beziehen, wenn es dann wieder um mich geht. Aber das war wie eine tiefergehende Reise in meinem Fall in mich selbst. Ich habe immer mehr erfahren, wie ich dazu stehe, ohne dass ich es vorher wirklich hätte so formulieren können oder vielleicht sogar ohne, dass es mir vorher zumindest präsent oder bewusst gewesen wäre. Ja. Spannende Erfahrung.
Ja. Mir gefällt es sehr gut, was du gesagt hast von David Bohm, der auch, also Physiker und auch Philosoph, mit dem, dass die Aggression infolge unbewusster Gedanken entsteht. Ich habe das Buch auch gelesen, aber das habe ich wohl vergessen. Und indem man so viel Zeit hat für sich, ganz viele Leute sagen, das habe ich ja im Alltag nie, so viel Zeit, wo mir zugehört wird und wo ich weiß, das ist meine Redezeit, passiert genau das, dass einem Gedanken bewusst werden, wie du es gerade beschrieben hast, die man vorher gar nicht wusste, dass man sie auch hat. Das heißt auch, es ist eigentlich eine Aggressionsprävention. Oder positiv gesagt, oder es ist ja auch positiv die Prävention, aber mit einem positiven Begriff verknüpft, ist es ein Empowerment auch. Weil wenn mir bewusst wird, dass ich zum Beispiel Wut habe oder irgendein Gefühl, das ich vorher gar nicht hatte, und das validiert wird, das anerkannt wird, dann stärkt mich das. Dann lerne ich, was mir eigentlich wichtig ist, anstatt dass es irgendwie zu einer Aggression führt. Ich denke an was anderes, was ich noch gesagt habe in der Veranstaltung. Da kam ja die Frage von einem Teilnehmer, ja, aber was habt ihr denn jetzt für eine Vision? So. Und meine Antwort war, stell dir vor jeder Gremiumssitzung, vor jeder Debatte im Bundestag, stell dir vor jeder Plenumsdebatte, vor jeder Gremiumssitzung, in jedem Gemeinderat, in jedem Stadtrat, im Bundestag, in Ausschüssen, wird erstmal Sprechen und Zuhören gemacht. Und dann habe ich noch mehr erklärt und er hat gesagt, ja, okay, ist klar, verstehe ich. Es verändert den Modus, es verändert die Art und Weise, wie man ein Thema bearbeitet. Der normale Modus ist, wir haben ein Problem, wir müssen eine Lösung suchen. Und wenn man sich ein bisschen Zeit nur nimmt, wie jetzt diese knappe Stunde, und erstmal von sich spricht, dann kommt man so tiefer, wie du das beschrieben hast, in die eigene Meinung, die eigenen Überzeugungen, Erfahrungen, die mit dem Thema verbunden sind, derer man sich gar nicht bewusst war, die aber eine Rolle spielen. Und was dann passieren kann, nicht immer passiert, aber ist, dass man auf Dinge kommt, auf Lösungen kommt, an die man gar nicht gedacht hat. Und manchmal fallen sogar Entscheidungen oder tauchen einfach auf oder man trifft sie. So, hallo Entscheidung. Ah, da bist du. Ich habe es auch ein paar Mal schon mit Fraktionen gemacht. Jetzt nicht im Bundestag, aber auf kommunaler Ebene. Und jedes Mal, also war die Wirkung genauso. Und das Feedback war super positiv. Und sie haben auch gesagt, mehrfach, dass es die Art, wie sie dann diskutiert haben im Nachgang, positiv beeinflusst hat. Nur leider ist dieser Effekt dann wieder weggegangen. Also wenn man nicht regelmäßig das übt, war da meine Erkenntnis draus, dann bleibt der Effekt nicht, dass man sich diese Zeit nimmt für ein bisschen mehr Tiefe. Was, wenn ich jetzt an den Politikbetrieb denke, ein echtes Problem ist. Fehlende Zeit. Ich glaube, im Endeffekt wäre es zwar eigentlich schneller, wenn man so sich diese Zeit nehmen würde, weil die Lösungen tiefer wären, durchdachter wären, mehr Details irgendwie auch berücksichtigen würden. Aber die Zeit ist nicht da, weil so viel zu tun ist, weil die Menschen in der Politik wirklich krass viel arbeiten, auf allen Ebenen, an Sonntagen, Samstag sowieso, an Abenden. Also da gibt's so eine ganze Kultur in dem System, die das gar nicht erlaubt, so rein zeitlich gesehen.
Ja. Ich frage mich in solchen Momenten immer wieder, wie du es gerade in deinem letzten Satz noch gesagt hast, ob es wirklich eine Kulturfrage ist oder eine Zeit haben im Sinne von wie so ein Konto, auf dem ein Plus oder ein Minus ist. Ich kann mir zumindest sehr gut vorstellen, dass über einen Gesamtraum gesehen ganz viel Zeit eingespart würde, wie du ja auch schon vermutet hast. Und das ist eher eine Frage von Priorisierung, Bewusstsein für das, was dieser Prozess an tiefe Begegnung, Entscheidungsfindung ermöglichen kann. Und gleichzeitig ist es vermutlich wieder genau so was, ich finde das Wort müssen immer schwierig, aber was man vermutlich einmal erfahren haben muss, sonst redest du immer mit jemandem darüber, wie eine Erdbeere schmeckt, der noch nie eine gegessen hat. Also auch ich hätte mir vor dem Format nicht vorstellen können, was es wirklich mit mir macht. Und das ist eine meiner mir wichtigen Fragen ja schon sozusagen ein bisschen vorweggenommen, ob das Format eben auch schon ja Einzug hält in die Gesprächs- und Kommunikationskultur im politischen Raum. Und hast du den Eindruck, dass es da eine Tendenz gibt, dass ihr da mehr angefragt werdet oder dass es öfter angewendet wird?
Ja, auf jeden Fall. Ich will drei Sachen sagen. Ich stimme dir voll zu, dass es die Erfahrung braucht. Und man kann es nicht erklären. Man kann höchstens ein bisschen neugierig machen, Neugierde wecken. Und dann ist es aber was ganz anderes. Ja, wenn ich die Erdbeere probiert habe, weiß ich, wie sie schmeckt. Aber vorher weiß ich es nicht. Kann ich sie nur anschauen und kann hören, was andere drüber sagen. Und es scheint vielleicht auch sogar so zu wirken, dass man jetzt sagt, oh mein Gott, sollten wir dann vor jeder Sitzung wirklich eine Stunde lang Dialog machen? Dass ich das vorher gesagt habe. Und meine Erfahrung ist die, wenn man geübt darin ist, dann braucht es nicht immer so lange. Und ich merke aber so deutlich den Unterschied, wenn man, also was nämlich passiert durch den Dialog ist, dass man sich aufeinander einstimmt. Und bei einem bestehenden Team, das das geübt hat, geht es relativ schnell, sich einzustimmen. Da brauchen wir nicht immer erst eine Stunde lang sprechen und zuhören machen, bevor wir dann arbeiten. Aber wir nehmen uns Zeit. Wir nehmen uns 10, 15, 20, manchmal auch 30 Minuten Zeit, wenn das notwendig ist. Und der Unterschied von der Qualität der Zusammenarbeit ist so riesengroß unterschiedlich. Der ist so fundamental unterschiedlich, dass ich wirklich lange erstaunt war, wie die Wirkung von eingestimmt sein aufeinander, was das für ein riesiger Unterschied war. Das ist echt krass. Also die Zusammenarbeit ist so viel produktiver, wenn man eingestimmt ist, als wenn man nicht eingestimmt ist. Ja, dann verhakelt man sich da, dann diskutiert man über irgendwas, was gar nicht so wichtig ist und verliert dann viel mehr Zeit in Summe, als die Zeit, die man für die Einstimmung verwendet. So. Und wenn die Gremien jetzt zum Beispiel in der Politik das mehr üben würden, heißt es nicht, dass sie immer das eben so machen müssen, aber ich glaube, sie kennen das oft auch gar nicht und ich glaube, dass es auch nochmal ziemlich voraussetzungsvoll ist zwischen unterschiedlichen Parteien. Also wenn Menschen aus unterschiedlichen Parteien in einem Raum sind und dann in den Dialog gehen sollen, ist nochmal schwieriger als innerhalb der Parteien, glaube ich. Und aber auch innerhalb der Parteien ist es notwendig, soweit ich das beurteilen kann. Oder hilfreich, sagen wir so. Ich wollte noch eingehen auf eins. Vorher hast du mal so die eigenen Grüppchen erwähnt. Weil ganz oft hören wir so, ja, jetzt sind wir irgendwie hier wieder alle so aus der gleichen Bubble. Wir wollen doch jetzt mal mit anderen sprechen, die überzeugen, die umstimmen. So. Ja, genau. Funktioniert nicht. Man kann keinen Menschen umstimmen. Man kann nicht die Meinung eines Menschen ändern. Der Mensch kann sie selber ändern. Und das ist was, was man aber auch nicht rational macht, sondern das kann passieren im Dialog, wenn man was hört. Von einer Person, wo man weiß, die denkt, wo man sogar vielleicht weiß, sie denkt anders. Und dann hört man was, wo man denkt, ah, das verstehe ich irgendwie. Das kann Einfluss haben. Aber dass sich die Meinung irgendwie stark ändert in kurzer Zeit, passiert einmal nicht. Es ist eher das Gegenteil, es löst Widerstand aus, Reaktanz aus, wenn jemand meine Meinung ändern will. Gar kein Fall. Und ich denke, es ist super empfehlenswert, dass die Grüppchen, die Gleichdenkenden, dass die auch einen vertieften Dialog machen. Weil sie gar nicht wissen, was da alles noch unbewusst auch da ist. Und es ist einfacher, mit Menschen das zu machen, wo man weiß, die sind vielleicht irgendwie ähnlich eingestellt. Als mit Menschen von der anderen Seite des politischen Spektrums. Und ich glaube, wir sind in so einer Anfangsphase, wo das einfach auch viel realistischer ist. Also ich habe damit kein Problem, erstmal das in der Bubble quasi zu machen. So.
Als du gerade sagtest, ja, wir müssen das jetzt ja mal machen, um Menschen umzustimmen. Und auch da gab es, erinnere ich mich, in der Pause, in dem Moderationstraining, mit ein paar Menschen so das Gespräch darüber, was ist denn deine Intention, hier zu sein? Und dann kam auch ein Stück weit so dieses, ja, ich möchte das Format anbieten und dann vielleicht auch Menschen umstimmen, anders zu wählen, ihre Entscheidung zu überdenken. Und dann haben wir da versucht reinzugehen, gut, aber wenn das deine Intention ist, also wenn die Intention schon ist, wie du gerade sagtest, die Meinung von jemandem zu verändern, ist schwierig. Das als Grundhaltung, als raumgebende Person. Und dann sind wir, glaube ich, in der Frage hängen geblieben oder in diesem Schwebezustand, okay, wie ist es mir möglich, diesen Raum offen anzubieten, vielleicht eher in der Haltung, all die Menschen mit all ihren Perspektiven und Meinungen, das darf hier sein und du darfst mit der Meinung wieder nach Hause gehen, die du hast. Das war das eine, was mir gerade eingefallen war und dass du gerade sagtest, sprechen und zuhören, dass es aus deiner Beobachtung schwieriger ist, vielleicht auch noch fraktions- oder parteiübergreifend. Also dieses von sich sprechen und mich damit auch ein Stück weit zeigen und vielleicht auch verletzlich zeigen, da erlebe ich in mir zumindest, dass das so ungeübt ist und es immer wieder diese Unsicherheit gibt, mich mit etwas zu zeigen, weil das könnte ja irgendwie gegen mich verwendet werden oder irgendjemand könnte da dann hinterher, also weiß, wie, wo eine verletzliche Stelle ist. Und da habe ich gemerkt, das musste sich auch in mir über die Zeit in mir eine Haltung entwickeln, da eben genau mit diesem Verletzlichen so weit in Frieden zu sein, dass es auch schon in der Vorwegnahme okay gewesen wäre, wenn jemand mich damit nochmal konfrontiert oder das irgendwie nutzt, so ja, ich denke so, das und das ist für mich schwierig, das und das ist für mich traurig oder macht mich wütend. Aber dieses von sich sprechen ist, wie du schon sagtest, einerseits so sehr das verändernde Moment von Dialog und gleichzeitig was so Zartes, was manchmal für mich gefühlt so im Widerspruch steht, zu zumindest einer vielleicht politischen oder Parteikultur. Also Zartheit ist kein Wort, was ich dort verorten würde.
In den 80ern hat mal eine grünen Bundestagsabgeordnete wahrscheinlich kurz nachdem sie gewählt wurden, das erste Mal in den Bundestag gesagt, der Bundestag braucht mehr Zärtlichkeit. Und dann gab es schallendes Gelächter von vielen Abgeordneten, gegendert. In dem Film Die Unbeugsamen, ist eine Schauempfehlung. Ja, und was du gesagt hast zu dem sich verletzlich zeigen, also wir vereinbaren Vertraulichkeit, dass man eben nicht was erzählt, was man in der Kleingruppe gehört hat. Und ist natürlich trotzdem keine Garantie, dass das niemand macht. Aber es funktioniert schon ganz gut. Und letztens gab es eine Veranstaltung in Nordrhein-Westfalen, in der Vorstadt von Köln, in Brühl, gibt es auch ein Video dazu, wo bei einer Sprechen- und Zuhören-Veranstaltung mehrere Bürgermeister, Bürgermeisterin-Kandidaten teilgenommen haben. Also von verschiedenen Parteien, und es gibt ein tolles, kurzes Video darüber, wie alle vier, die da waren, von CDU, FDP, SPD und Grüne, sagen, dass es eine gute Erfahrung für sie war und dass es das mehr braucht. Also es gibt auch schon Positivbeispiele. Und vielleicht stimmt es gar nicht so, was ich gerade vorher gesagt habe, dass es zwischen Parteien schwieriger ist.
Ja, vielleicht ist es ein Glaubenssatz. Ist ein kleines Beispiel mit vier Bürgermeistern in Köln, die sich an dem Format beteiligen. Und wer weiß, vielleicht passiert das einfach jetzt alles in Zukunft viel, viel öfter. Ich würde vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs kommen wollen und dich noch fragen, ob noch etwas nicht gesagt ist, was dir noch wichtig wäre zu erwähnen.
Ja, es ist wirklich ein Paradigmenwechsel. Es ist ein anderes Paradigma, was sich in dieser Form des Dialoges zeigt. Und das Paradigma, also der Modus, die Art und Weise, wie Politik gemacht wird, daran geht es, darum geht es tatsächlich. Auf der einen Seite gibt es den Konkurrenzmodus, das Gegeneinander, den Dominanzmodus, wer dominiert, gewinnt. Und da gehört auch dazu, schnell die bessere Lösung zu haben. Und was in Sprechen und Zuhören zum Beispiel passiert, ist eine Vergegenwärtigung. Was ist mir jetzt gerade wichtig? Was denke ich jetzt gerade? Was fühle ich jetzt gerade? Und damit kommt man auch an essentiellere Punkte, an Wesentlicheres. Was für langfristige Entscheidungen, ja, wenn was lange halten soll, extrem wichtig ist, dass man über das Wesentliche spricht. Ich sehe es so, dass dieser zweite Modus, dieses zweite Paradigma auf jeden Fall unterrepräsentiert ist. Also nicht sichtbar ist, viel weniger passiert auch, glaube ich. Und ich will damit jetzt nicht sagen, dass man gar nicht mehr diskutieren sollte und gar nicht mehr einen Wettbewerb haben soll. Wettbewerb kann auch Spaß machen und kann anspornen, das ist okay. Das Problem ist die Einseitigkeit, dass es fast nur so abläuft. Und ja, und jetzt denke ich gerade nochmal an, dass du hast vorher von Magie einmal kurz gesprochen. Wenn man so loslässt von dem, was man erwartet, und das passiert eben in dem Sprechen und Zuhören auch, wenn man dann bei der zweiten Runde merkt, oh, ich kann mir das alles gar nicht mehr merken, was die Leute sagen. Ich weiß ja jetzt gar nicht mehr, was ich eigentlich da noch alles sagen soll und will, sondern dann irgendwann lässt man los. Das ist die Vergegenwärtigung. Dann bin ich präsent in der Gegenwart. Hör einfach nur noch zu. Und wenn ich dann spreche in der dritten Runde, dann spreche ich das aus, was mir jetzt gerade kommt. Und darin liegt etwas, was vielleicht ein bisschen magisch ist. So, trust the process ist ein Spruch, den jeder kreative Mensch kennt, jeder, der im Design arbeitet oder in irgendeinem kreativen Prozess, jeder Künstler, jede Künstlerin weiß, ich kann nicht das Ergebnis vorwegnehmen. Ich kann nur den Prozess starten und darauf vertrauen, dass mir in dem Prozess ein Geistesblitz kommt oder dass etwas passiert, was nicht vorhersehbar war. Und darum geht es auch in diesem Format, das mehr in die Politik zu bringen. Und es bringt nicht nur andere und ich glaube oft auch nachhaltigere Ergebnisse, sondern es macht auch mehr Freude und es macht mehr, kann Spaß machen. Es kann auch tief sein, es kann auch traurig sein, aber es ist irgendwie insgesamt lebendiger. Es ist irgendwie erfüllend. Das war mir noch wichtig zu sagen.
Ja, total schön. Also hat mich sehr berührt und resoniert auch total in mir. Wenn ich gerade die Wahl habe, mich jetzt über ein bestimmtes Thema debattenmäßig auszutauschen, wo ich schon vorher weiß, ich müsste jetzt Argumente vorbereiten, was für meine Version spricht. Oder aus meiner Erfahrung heraus wüsste ich, es wäre Sprechen und Zuhören. Kann ich zumindest in mir beobachten, dass die erste Variante eher so eine gewisse Anstrengung und häufig eine gewisse Anspannung, Enge mit sich bringen kann. Und die Sprechen und Zuhören-Variante mich vor allem auch sehr neugierig macht. Auf die anderen und auf mich selbst. Also ich weiß, ich erfahre etwas über mich in diesem Prozess, was mir jetzt noch nicht bewusst ist. Ja, und Paradigmenwechsel. Ja, ich bin gespannt, wie er sich vollzieht und bin gleichzeitig aufgrund von meinen Erfahrungen auch tatsächlich gerade im Vertrauen, dass es sich bewegt, dass sich was bewegt. Du könntest noch einmal hier zum Schluss sagen, wie jetzt interessierte Menschen sich an dem Format beteiligen können oder es selber anbieten.
Gerne. Jeden ersten Mittwoch im Monat gibt es die Möglichkeit, online teilzunehmen an Sprechen und Zuhören. Kann man sich auf der Mehrdemokratie-Webseite, wirst du sicher in den Shownotes verlinken, dann anmelden. Jeden zweiten Mittwoch im Monat gibt es Sprechen und Zuhören für U30, für junge Erwachsene. Wechselnde aktuelle Themen von 19 bis 20.30 Uhr. Beide Veranstaltungen. Dann gibt es auf der Webseite auch eine Veranstaltungskarte. Dort kann man dann auswählen, dass einem die zukünftigen Veranstaltungen angezeigt werden, die in Planung sind. Und dort kann man in den allermeisten Fällen teilnehmen, wenn es bei einem vor Ort ist. Also herzliche Einladung, dann in Person teilzunehmen. Wir bieten Fortbildungen an. Wir haben jetzt mittlerweile, glaube ich, schon 10 Fortbildungen veranstaltet mit über 800 Menschen, die da teilgenommen haben. Kurzfortbildungen, eine Tagesfortbildung, da wo du auch warst, in Magdeburg, war auch so eine. Und aus diesen Fortbildungen wächst eine Community of Practice, also eine Gemeinschaft der Praktizierenden. Und die organisieren selbst Dialogveranstaltungen. Je nachdem, wie erfahren die sind, schon in Moderation oder unerfahren, kann man auch erstmal im Freundeskreis anfangen und dann vielleicht im Bekanntenkreis oder auch gleich auf eine Bürgermeisterin vor Ort zugehen. Wir haben dort Unterstützung in Form von gegenseitigem Austausch. Wir treffen uns alle 2 Wochen online. Es gibt Materialien, es gibt Flyer zum Beispiel, Vorlagen, die man sich anschauen kann. Und gegenseitigen Support. So. Das ist eine schöne Community, einen ganz regen Austausch in einem Signal-Chat, Signal-Messenger-Chat. Und da kommt man dann rein, eben wenn man einmal bei der Fortbildung teilgenommen hat. Die Community hat auch nochmal mindestens 60 Veranstaltungen dieses Jahr schon organisiert. Das sind wahrscheinlich einige mehr, weil wir nicht von allen die Daten haben. Also das heißt, in Summe haben wir schon 180, wahrscheinlich eher über 200 Sprechen und Zuhören-Veranstaltungen gehabt, jetzt in den letzten knapp 2 Jahren. Die Fortbildungen verlinken wir auch. Ja, da gibt es auch eine Website dazu. Mhm. Übersicht. Ja. Das ist es ja.
Ja, also das ist dann alles in den Shownotes zu finden. Und danke dir, Josef. Danke dir für dieses Gespräch. Und ja, ich gehe sehr bereichert und erfüllt aus diesem Gespräch mit dir. Ich danke dir sehr.
Ich danke dir für die Einladung.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.